Info
von Radio Dreieckland. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Info. Begleitet von herbstlichen Stürmen stürmten auch unsere Gedankentelefone und Kassettenrekorder bis zur allerletzten Minute. Zu unseren Themen heute. Freiburg stellen wir hinten an und beginnen mit internationalen Themen. Zum einen über den Kurdin-Prozess, der zurzeit am Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt wird. Wir brachten letzten Freitag im Info ein Interview mit Michael Schubert, einem Freiburger Anwalt, der einen Kurden vertritt. Heute bringen wir den zweiten Teil dieses Interviews. Das nächste internationale Thema ist das Bild Südostasiens hier in der BRD. Dazu fand eine Tagung am letzten Freitag in Bochum statt. Ein Vertreter der Internationalismus-Redaktion von Radio Dreieckland war dort und wird heute dazu berichten. Thema Nummer drei, ein Bericht von dem Koordinationstreffen zur Bundeskonferenz entwicklungspolitischer Aktionsgruppen, kurz BUKO. Dann gibt es ein Kurzinfo zum morgigen Prozess gegen den Direktor der Uni Frauenklinik Freiburg. Beim Thema Nummer 5 geht es um den Baubeginn auf den Riedmatten. Dort sollen nämlich Wohnungen gebaut werden. Umweltschützer halten diesen Bauplatz für ungeeignet. Pflegenotstand und kein Ende. Trotz Öffentlichkeitsarbeit im Sommer und Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern ist der Pflegenotstand immer noch nicht beseitigt. Ein Beispiel ist das Altenheim Landwasser und dazu werden wir auch Studiogäste hier haben.
Zuerst zu den Prozessen gegen die Kurdinnen. Letzten Dienstag wurde der Prozess gegen 18 Kurdinnen, alle Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, in Düsseldorf eröffnet. Vorgeworfen wird ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und deren Unterstützung gemäß § 129a Strafgesetzbuch hier aus Deutschland. Wer ist die PKK? Die PKK ist die Arbeiterpartei Kurdistans, deren Ziel die Schaffung eines unabhängigen und marxistischen Staates Kurdistan ist. Hier nun einige Auszüge aus ihrem Programm über die Aufgaben der Revolution Kurdistans. Offiziell gegründet wurde die PKK am 27.11.1978. Daraufhin verhängte die türkische Regierung in Nordwestkurdistan den Ausnahmezustand. Um die Bewegung der PKK niederzuschlagen, wurden Massaker gegen die kurdische Bevölkerung verübt, wie das Massaker von Maraz am 12.12.1978, also kurz nach der Gründung der PKK erst, bei dem über 1000 Menschen bestialisch getötet wurden. Bei dem Militärputsch vom 12.09.1980, also zwei Jahre später, erreichte der Vernichtungskrieg des türkischen Staates gegen die Kurdinnen ihren Höhepunkt. Tausende der PKK-Kader und Sympathisantinnen wurden festgenommen. In türkischen Gefängnissen wurden viele von ihnen zu Tode gefoltert und zu Krüppeln geschlagen. Nach dem Militärputsch zog sich die PKK in den Mittleren Osten mit Hauptsitz in Damaskus zurück. Nach einer vierjährigen aktiven Vorbereitung und Ausbildung der Kader wurde am 15.08.1984, also jetzt vor 5 Jahren, wieder der bewaffnete Befreiungskampf gegen den türkischen Staat aufgenommen. Es wurde im Lauf der nächsten Jahre unterschiedliche Organisationsformen gegründet und eingenommen, so zum Beispiel am 21.03.1985 die Nationale Befreiungsfront Kurdistans, ERNK, 1986 die Umwandlung der Befreiungseinheit Kurdistans zur Befreiungsarmee Kurdistans, 1987 die Massenorganisation der ERNK, wie der Verband der patriotischen Arbeiter Kurdistans, Verband der patriotischen Frauen Kurdistans, der Verband der patriotisch-revolutionären Jugend Kurdistans. Die PKK ist die bekannteste und größte Bewegung für den Befreiungskampf Kurdistans. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die PKK sehr zentralistisch und patriarchalisch organisiert ist. Oppositionelle Gruppen werden nicht geduldet und oppositionelle Personen werden auch oft umgebracht.
Wir senden heute den zweiten Teil eines Interviews mit dem Freiburger Rechtsanwalt Michael Schubert. Er vertritt Haydar Kaytan, einen der angeklagten Kurden. Der erste Teil lief schon am letzten Freitag und bevor ich jetzt eine Zusammenfassung des ersten Teils bringe, stellt Michael Schubert die Anklageschrift noch einmal dar.
Die Anklagekonstruktion der Bundesanwaltschaft war ursprünglich die einer irgendwie gearteten terroristischen Vereinigung innerhalb der PKK in der Bundesrepublik. Dabei hat man ein ganzes Sammelsurium von Gruppen und Gruppierungen aufgeführt, die irgendwie zusammenhängen sollten. Wir haben von der Verteidigung eine umfangreiche Einwendungsschrift vorgelegt und die Konfusität und juristische Haltlosigkeit dieser Konstruktion auch mit der ganzen bisherigen Rechtsprechung belegt. Daraufhin hat die Bundesanwaltschaft als nächste völlig andere Variante gesagt, die ganze PKK in der Bundesrepublik und später noch in Europa sei die terroristische Vereinigung. Und wir haben jetzt mit dem Eröffnungsbeschluss des 5. Strafsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorfs die mindestens dritte, wieder völlig andere Variante. Und jetzt geht die terroristische Vereinigung nach Meinung des 5. Strafsenats von Abdullah Öcalan, dem Generalsekretär der PKK und dem Generalsekretariat der Gesamtpartei im Libanon bzw. Syrien bis hinab zu irgendwelchen bei Gelegenheit gebildeten Arbeitsgruppen oder Untergruppen in der Bundesrepublik, umfasst allerdings nicht die ganze PKK. Was da im ersten Moment als Rückzieher aussieht, ist in Wirklichkeit rechtlich gesehen ein enormer Vorstoß, denn wir haben es jetzt zum ersten Mal und entgegen der ganzen bisherigen Rechtsprechung tatsächlich mit der Aburteilung einer Auslandsvereinigung zu tun. Und die logische Folge dieses Schrittes, wenn er gehalten wird vom Gericht, ist, dass das auch gegen andere Befreiungsorganisationen gehen kann. Und in den Zusammenhang gehört natürlich auch die Anklage wegen Mordes im Libanon. Zwei der Angeklagten sind wegen Erschießungen in dem sogenannten Lager Balias, einem Guerillacamp der PKK im Libanon, angeklagt worden. Ein Vorgehen, das nach deutschem Strafrecht meines Erachtens völlig unhaltbar ist und wo sich die Bundesrepublik ganz offensichtlich eine Weltpolizistenrolle anmaßt. Das beides passt zusammen.
Im Folgenden berichtet Michael Schubert über den Prozessverlauf am letzten Dienstag, den 24.10., also den ersten Verhandlungstag. Und er beschreibt erstmal die Prozessbedingungen, dass nämlich die Angeklagten hinter einer Trennscheibe sitzen müssen, 20 Meter entfernt von ihren Verteidigern und nur eine Mikrofonverständigung möglich ist. Dagegen haben die Verteidiger sowie die Angeklagten protestiert, indem sie vor der Trennscheibe stehen blieben, beziehungsweise die Angeklagten in ihrem Kasten stehen blieben. In diesem Kasten befanden sich neben den Angeklagten Kurden und Kurdinnen auch Wachpersonal. Als dann der erste Angeklagte vom Richter aufgerufen wurde und nicht reagierte, weil er diesen Aufruf gar nicht hören konnte, also rein technisch bedingt, es muss ja mit Simultananlagen alles übersetzt werden, also nicht reagierte, wurde er auf Anweisung des Richters vom Platz weggeschleift, auf den Boden geworfen und getreten, worauf die anderen Kurdinnen ihrem Genossen zu Hilfe kamen und ebenfalls dabei verletzt wurden. Schubert spricht bei diesem sogenannten Tumult, so hieß es nämlich in der Presse, von einem massiven Angriff der Justizwachmeister auf die Angeklagten, ausgelöst durch die Anweisung des Vorsitzenden. An diesem ersten Verhandlungstag, also am letzten Dienstag, legten die Verteidiger umfangreiche Anträge gegen die unzumutbaren Zustände im Saal und gegen die Einschränkung der Öffentlichkeit ein. Weiterhin versuchen die Verteidiger, andere Dolmetscher einzustellen, denn die drei Gerichtsdolmetscher erwiesen sich als untauglich, beziehungsweise es drängt sich die Frage auf, ob sie bewusst falsch übersetzt haben. Zum Beispiel wurde der Satz gegen den deutschen Imperialismus mit gegen das deutsche Volk übersetzt und auch andere wichtige Teile wurden völlig entstellt. Mit diesen Dolmetschern müssen die Verteidiger auch am heutigen Verhandlungstag arbeiten. Hinzu kommen noch mindestens zwei Dolmetscher, die für das BKA, das Bundeskriminalamt, gearbeitet haben und die natürlich genauso wenig vertrauenswürdig sind für die Verteidiger. Auch die ausländischen Beobachter waren am letzten Dienstag erschüttert über die Prozessbedingungen. Es waren zum Beispiel schwedische Parlamentarier da, ein französischer Richter und Leute aus Griechenland sowie Zypern. Jetzt machen wir aber weiter mit dem Interview, das mit diesem Freiburger Anwalt Michael Schubert am letzten Donnerstag geführt wurde.
Um nochmal auf das Stichwort Öffentlichkeit zurückzukommen. Öffentlichkeit kann ja eigentlich nur durch die Pressevertreterin und euch Anwälte hergestellt werden. Aber wenn die Öffentlichkeit selber daran teilnehmen wird, ist das unheimlich erschwert. Ihr habt ja auch den Antrag gestellt, weniger Zivilbeamte in dem Saal. Aber es ist ja so, dass einmal sehr viele Pressevertreterinnen, Zivilbeamte und dann nur noch ein ganz kleiner Teil an Öffentlichkeit überhaupt daran teilnehmen kann und zudem überwacht wird.
Also im Zusammenhang mit dem Umbau des sogenannten Lippehauses in der Tannenstraße, also dieses Sicherheitsbunkers, ist die Anzahl der Plätze für die Öffentlichkeit ungefähr auf die Hälfte reduziert worden gegenüber früher. Es sind jetzt ungefähr noch 60 Plätze für die Öffentlichkeit, etwa 30 für die Presse. Und von diesen 60, das kam in der Verhandlung heraus auf unsere Anfrage hin, sind mindestens 16 ständig von Zivilbeamten besetzt, wahrscheinlich aber mehr nach unserer Einschätzung. Diese Zivilbeamten brauchen nicht durch die für andere Zuschauer erforderliche Kontrolle zu gehen und sind natürlich schon drin, bevor die anderen überhaupt reingekommen sind, sodass im Grunde man diese 16 von vornherein abziehen kann und dann noch einige dazu. Ihr könnt euch also vorstellen, was für eine geringe Zahl von Plätzen überhaupt noch zur Verfügung steht. Auch am ersten Verhandlungstag waren ja 200-300 Leute draußen und kamen nicht rein. Und diese Leute sind dann praktisch ständig der Obhut oder Bespitzelung durch diese Leute in Zivil ausgesetzt, die alles Mögliche mitschreiben, auch übrigens in der Nähe dieser Trennscheibe sitzen und versuchen offenbar uns zu beobachten bei den Gesprächen mit unseren Mandanten. Darüber hinaus muss jeder, der als normaler Mensch da reinkommen will, sich gefallen lassen, dass sein Ausweis kopiert wird. Den kriegt angeblich dann nur der Vorsitzende und vernichtet den am nächsten Tag. Aber wir wissen ja aus vielen Verfahren, dass hinterher solche Ausweise verwendet wurden. Dann natürlich das übliche genaue Abklopfen und Absonden und so weiter, also Abgabe sämtlicher Gegenstände. Also eine massivste Einschränkung der Öffentlichkeit, die auf keinen Fall noch eine vernünftige öffentliche Kontrolle möglich macht.
Nun zu den Haftbedingungen. Ihr habt ja auch Anträge auf Verbesserung der Unterkunft und Verpflegung gestellt. Wie sieht's aus mit den Haftbedingungen jetzt?
Also die Anträge, die da gestellt wurden, die haben sich eigentlich jetzt nur unmittelbar auf die Verhältnisse für die Angeklagten beim Prozess bezogen. Es ist nämlich so gehandhabt im Moment, dass die morgens zum Teil um 5 Uhr früh aus den Anstalten abgeholt werden, gefesselt, mit Händen auf dem Rücken gefesselt in Transportern mit riesen Sicherheitsaufwand, Maschinengewehre und so weiter. Dann schon sehr früh ankommen in Düsseldorf, teilweise kommen die aus Bochum und anderen Städten des Ruhrgebiets jeden Tag hin und wieder zurück. Und dann sind die stundenlang in den neu gebauten Zellen. Diese Zellen sind fensterlose, ganz kleine, niedrige Zellen mit ungefähr 2 auf 3 Meter Größe. Und die sind lediglich ausgestattet mit einer Neonröhre, einem Brett als Bett sozusagen, einem Brett als Tisch und einem Brett als Stuhl. Und an dem ersten Tag mittags haben unsere Mandanten lediglich Suppe und Wasser gekriegt. Und sie sollten also praktisch den gesamten Verhandlungstag teilweise eben von 5 Uhr früh bis abends spät auf diese Art und Weise mitmachen. Und dagegen haben wir protestiert. Und da der Vorsitzende wohl auch ein gewisses Interesse hatte, den schlechten Eindruck, den der Vormittag hinterlassen hatte, aufgrund der Angriffe der Beamten, die von ihm ausgelöst wurden, hat er dann leutseligerweise gesagt, sie bekämen Decken und warmes Essen. Das wurde dann ja in der Presse auch entsprechend ausgeschlachtet. Also an den grundlegenden Verhältnissen hat das überhaupt nichts geändert. Und die sind tatsächlich für eine vernünftige Verteidigung der Angeklagten vollkommen unzumutbar. Übrigens steht das dann noch im Zusammenhang damit, dass in diesem Glaskabuff also nur unzumutbares Klima ist, also sehr stickig und so weiter. Wenn man sich vorstellt, die wechseln also den Tag über von diesem Glaskabuff runter in diese kleinen Zellen, dann kann man sich da also nicht vernünftig verteidigen unter solchen Umständen. Dazu kommt, dass ja alles mit diesen Kopfhörern übertragen werden soll in einer angeblichen Simultanübersetzung, die nach Angaben unserer Vertrauensdolmetscher zu 15-30% höchstens funktioniert. Es gibt auch massive Falschübersetzungen in Richtung Deutsch-Türkisch. Unsere Mandanten kriegen den größten Teil des Verfahrens überhaupt nicht richtig mit. Die Haftbedingungen, die sind ja schon lange in dem Haftstatut des Oberlandesgerichts geregelt, also in einem 53-Punkte-Haftstatut mit allen möglichen Feinheiten, sind grundlegend so, wie ihr das von anderen 129a-Verfahren kennt, 23 Stunden allein in der Zelle, eine Stunde Einzelhofgang, zum Teil auch Gemeinschaftshofgang mit anderen Gefangenen, meistens allerdings nicht mit solchen, die Türkisch oder Kurdisch sprechen, auf keinen Fall mit anderen politischen Gefangenen, dann Verbot des Bezugs von bestimmter Literatur, vom Agri-Verlag vor allen Dingen, also dem Verlag der PKK, Literatur und andere zum kurdischen Befreiungskampf rausbringt, sodass praktisch die Literatur, die für ihre politische Identität unbedingt nötig ist und auch für die Vorbereitung des Prozesses nicht bezogen werden darf, eine vorgeschriebene Zahl von türkischen Zeitungen, die sie beziehen können, Trennscheibe für Besucher, Trennscheibe für Verteidiger und das ist hier in diesem Verfahren ganz wichtig, enorme Behinderungen bei der Verteidigerpost, weil wir haben hier nicht nur die übliche Postkontrolle durch den Kontrollrichter, sondern wir haben dazu noch das Problem, dass ja die Post hin und her immer übersetzt werden muss. Und teilweise weigern sich die Richter überhaupt, die Post weiterzuleiten. Ich hatte zuletzt bei meinem Mandanten von 15. Juli bis Anfang September, wo er in Stammheim war, überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, mit ihm zu korrespondieren, weil der Richter generell die Weiterleitung von Post in türkischer Sprache abgelehnt hat. Also der letzte Brief meines Mandanten mit seiner Erklärung, die er vorbereitet hatte, hat über 10 Tage gebraucht, bis ich ihn in die Hände bekommen habe, unmittelbar vor der Hauptverhandlung. Es sind also ungeheure Behinderungen.
So hat der Hungerstreik, der im Frühjahr der Kurdinnen stattgefunden hat, überhaupt nichts geändert, sondern dass Haftbedingungen und Prozessbedingungen noch erschwerter sind.
Also der Hungerstreik war ja kein umfangreicher, koordinierter Hungerstreik. Es haben immer wieder verschiedene Hungerstreiks stattgefunden und Änderungen, die dabei erzielt worden sind, sind ganz geringfügig, aber auch nicht ganz unwichtig. Also beispielsweise hat mein Mandant eben mal durchgesetzt, dass er eine Lampe in seinem Raum hat, die er selber an- und ausmachen kann. Er hat sonst immer nur eine Neonröhre gehabt, die von außen an- und ausgeschaltet wurde. In der Anfangsphase brannte die von morgens um 6 bis nachts um 12. Und da hat er jetzt eben tatsächlich was bekommen, was er selbst betätigen kann. Also so ganze Kleinigkeiten sind verändert worden, aber tatsächlich nichts Wesentliches.
Um auch noch auf etwas anderes einzugehen, der PKK-Prozess, der stellt ja sozusagen der Prototyp für andere Prozesse dar, die gegen ausländische Vereinigungen geführt werden kann, wie zum Beispiel die IAA, die erst kürzlich wieder einen Anschlag in der Nähe von Mönchengladbach verübt hat, die könnte theoretisch jetzt auch aufgrund dessen hier angeklagt werden und so weiter. Wie siehst du das?
Also gegen die IAA oder gegen Gefangene aus der IAA gibt es ja schon Verfahren, auch übrigens beim OLG Düsseldorf angeklagt. Diese Verfahren sind allerdings bislang nicht nach 129a gemacht worden, aber seit Anfang 1987 hat das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft ja die erweiterte Zuständigkeit auch für internationale Strafverfolgung. Und zwar für alles, was die NATO-Sicherheit und die äußere und innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet, sodass daher schon vorprogrammiert ist, dass sie sich um alle möglichen internationalen Vorgänge kümmern. Ob man auch bei der IAA oder wir können auch denken an die SWAPO oder ANC oder PLO oder sonst was, dazu übergehen wird, die Mitglieder solcher Organisationen, die in der Bundesrepublik oder auch woanders ergriffen werden, als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung anzuklagen. Das kann man im Moment noch nicht genau erkennen. Ich glaube aber, wenn Sie in diesem Pilotprojekt da bestimmte Erfolge erzielen, dann ist das ziemlich naheliegend und das wäre ja tatsächlich dann die Orientierung auf die neue europäische Sicherheitspolitik im Zeichen von 1992.
Wie wird denn der Prozess gegen die Kurdinnen am Montag weiter verlaufen? Was ist deine Einschätzung?
Also wir werden es ja mit neuen Dolmetschern zu tun haben. Wir werden sehen, überprüfen durch unsere Vertrauensdolmetscher, wie diese Dolmetscher übersetzen. Wir sind da natürlich nach den bisherigen Erfahrungen skeptisch. Wir haben an sich von uns aus ein großes Interesse, dass wir tatsächlich inhaltlich unseren Einstellungsantrag weiter begründen können. Das heißt, dass unser Mandant auch tatsächlich seinen Beitrag dazu halten kann. Wir sind überhaupt nicht scharf drauf, da dauernd solche Scharmützel zu machen, die den Beitrag inhaltlich ja auch zerstören. Andererseits können wir es nicht hinnehmen, wenn grobe Falschübersetzungen erfolgen und müssen darum kämpfen. Wir hoffen, dass wir tatsächlich inhaltlich weiterkommen bei der Begründung unseres Einstellungsantrags. Und wir rufen natürlich auch alle Leute dazu auf, trotz der wirklich bedrückenden und nervenden Verhältnisse in diesem Saal hinzukommen und das zu unterstützen und sich das auch anzuhören.
Vielen Dank.
Noch ein Nachtrag. Michael Schubert hat die erweiterte Zuständigkeit für internationale Strafverfolgung angesprochen, und zwar für alles, was die NATO-Sicherheit und die äußere und innere Sicherheit der BRD angeht. Zur Bedeutung Kurdistans für die NATO sagt Serafettin Kaya, ein kurdischer Rechtsanwalt, der seit 1982 im Exil hier in der BRD lebt. Er sagt in einer Anhörung vor einem Unterausschuss Menschenrechte des Bundestages im Juni diesen Jahres, dass Kurdistan für die NATO von unverzichtbarer geopolitischer Bedeutung ist. Die Flughäfen im Norden Kurdistans sind unverzichtbare Infrastrukturen für die Kontrolle von Out-of-Area-Regionen, also Gebiete, die die NATO nicht direkt kontrollieren kann. Auf Landkarten ist ja deutlich zu sehen, dass der Norden Kurdistans an die Sowjetunion angrenzt. Auch die hohe Zahl der Militärbasen weisen Kurdistan heute unmissverständlich als NATO-Interessengebiet aus. Für die Türkei bringt die strategische Bedeutung Kurdistans erhebliche Militärhilfe in Form von Bargeld und Waffen mit sich. Weiter sagt Serafettin Kaya, dass die eigentliche Bedeutung von Kurdistan für die Türkei auf der ökonomischen Ebene liegt. Kurdistan ist reich an Bodenschätzen und Energiequellen und nicht zuletzt an billigen Arbeitskräften. Insofern ist die türkische Regierung bestrebt, dem kurdischen Volk keine Autonomie zuzugestehen und verfolgt alle Kurden und Kurdinnen, die in Widerstandsbewegungen für ein freies Kurdistan kämpfen. Dazu gehört die PKK, deren Mitglieder zurzeit in Düsseldorf der Prozess gemacht wird. Denn letztendlich sind NATO-Interessen auch BRD-Interessen.
So, soweit die Berichte zu diesen PKK-Prozessen in Düsseldorf. Eine Korrektur muss ich jedoch noch einfügen, und zwar durch einen aufmerksamen Hörer wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht stimmt, was ich am Anfang gesagt habe. Oder dass man es zumindest nicht so stehen lassen kann, und das möchte ich auch hier korrigieren. Also diese oppositionellen Personen, die von der PKK umgebracht werden sollen, das ist im Moment der Anklagepunkt und man kann es nicht als Tatsache so verbreiten, wie ich es fälschlicherweise vorgelesen habe. Also das ist bisher im Moment erstmal nur Anklagepunkt.
Tourismusboom in Südostasien übertrifft alle Rekorde, meldet der Spiegel in seiner heutigen Ausgabe mit einem zweispaltigen Werbefoto einer fernöstlichen Fluggesellschaft. Als Begründung dafür darf ein Fernostreiseunternehmer schwärmen: Südostasien bietet Urlaubern aus Westeuropa, Nordamerika und Japan das weltweit günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis und, so der Spiegel weiter, die asiatischen Tourismusziele profitieren vor allem von der Inflation und von politischen Unruhen in anderen Feriengebieten der Erde. Das Bild, das Bundesrepublikaner und die Medien von dem bevölkerungsreichsten Teil der Erde sich machen, war Thema einer Tagung der Südostasien-Informationsstelle in Bochum. Eine Teilnehmerin aus Malaysia, die selbst seit 13 Jahren in der Bundesrepublik lebt und arbeitet, fasst es zusammen.
Ich glaube, im Allgemeinen haben wir feststellen können, dass es eigentlich kein Bild Südostasiens als solche in der Medienlandschaft besteht, sondern unterschiedliche Bilder. Zu unterschiedlichen Ländern Südostasiens, also ein Bild von Thailand, ein Bild von Indonesien, kein Bild von Malaysia zum Beispiel, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eigentlich ein allgemeines Bild von Asien, und zwar konkreter gesehen von der asiatischen Frau. So würde ich das kurz zusammenfassen, was wir hier haben feststellen können.
Ja, und wie sieht das Bild von der asiatischen Frau aus und worauf ist es zurückzuführen?
Da haben wir, glaube ich, eindrucksvolle Schilderung auch von Frauen aus Südostasien hier auch auf der Tagung bekommen. Das Bild wird beherrscht vom Sextourismus und das scheint wirklich eine erhebliche Auswirkung gehabt zu haben, bis hin zu den alltäglichen Begegnungen, die Frauen aus Asien heute in der Bundesrepublik mit deutschen Männern und auch mit deutschen Frauen machen. Also Stichwort Prostitution, Stichwort Sextourismus, Stichwort gekaufte Bräute. Das wäre es.
Über 80 Mitglieder von Solidaritätsgruppen, Hilfsorganisationen und Journalisten und Wissenschaftler trafen sich auf Einladung der Südostasien-Informationsstelle am vergangenen Wochenende in Bochum. Thema war dieses rassistisch und sexistisch verzerrte Bild einer Vielzahl von höchst unterschiedlichen Ländern mit langer eigener, aber auch kolonialistischer Kulturtradition, deren Analyse und Möglichkeiten, wie ein realistischeres Bild und differenzierteres Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln wäre. Welche Schwierigkeiten selbst engagierte Journalisten und Korrespondenten der öffentlich-rechtlichen Medien bei dem Versuch der Erfüllung dieser Aufgabe haben, schilderte der ehemalige Mitarbeiter und Leiter der Hörfunk- bzw. Fernsehstudios der ARD in Delhi und Singapur, Eberhard Kurau. Nur mehr mit Tricks ließen sich einigermaßen differenzierte und hintergründige Berichte zur Situation in diesen Ländern in der BRD absetzen, so der zusammenfassende Eindruck eines der Teilnehmer von dem Referat Kuraus. In einer Analyse mehrerer Tageszeitungen und Zeitschriften wurde drastisch deutlich, wie wenig die Printmedien ihrer Aufgabe gerecht werden. Vor allem Indonesien, eines der erfolgreichsten Länder der Erde, ist allerhöchstens durch seine Urlaubsinseln hier bekannt. Doch auch die sogenannten Alternativmedien und Zeitschriften der Solidaritätsbewegung wurden nicht von der Kritik ausgespart. Durch einen von bürgerlichen Medien entlehnte Katastrophen- und Panikberichterstattung, durch die viel zu häufige Darstellung der Menschen Südostasiens als wehrlose Opfer und durch linken Paternalismus tragen auch sie manchmal zu dem Klischee des duldsamen, in seiner Armut, Ausbeutung und Unterdrückung stetig lächelnden Menschen Südostasiens bei. Durch allzu sorglosen Umgang mit Modethemen und den bürgerlichen Medien wird auch schon mal der Zweck einer Kampagne in sein Gegenteil verkehrt. Als blinde Flecken alternativer Berichterstattung wurden neben Informationen über einzelne Länder wie Burma und Laos vor allem der kulturelle oder besser soziokulturelle Bereich, also Musik, Religion, Alltag, aufgeführt. Zu wenig Auseinandersetzung findet bisher auch über die Situation der industrialisierten Schwellenländer und die rasante Modernisierung der Länder Südostasiens statt. Nach all dem Klagen und Lamentieren kamen die Ansätze und Perspektiven einer Veränderung etwas zu kurz. Das Dilemma, dass massenwirksame Medien in Zukunft durch das Aufkommen der privaten Rundfunkanstalten und dem Primat von seichter Unterhaltung eher weniger zu einem differenzierten Bild beitragen werden. Auf der anderen Seite die engagierte, aber mittelarme Alternativpresse an Attraktivität verliert, wurde zwar deutlich erkannt, doch keine befriedigenden Lösungsmodelle bisher gefunden. Die Frage, ob ein Netz unabhängiger Dritte-Welt-Journalisten, das auf der Tagung vorgestellt wurde, oder die Professionalisierung der Alternativzeitschriften, oder aber der unbefangenere Umgang mit den bürgerlichen Medien, dem entgegenzuwirken, in der Lage sind, musste verschoben werden. Interesse gab es auch für unabhängige linke Radiosender, die jedoch bisher bundesweit nur wenig Verbreitung haben. Doch auch kaum bisher benutzte Medien wie Schulunterrichtsmaterialien, Kinderbücher, Theater und Sketche sollen in der Öffentlichkeitsarbeit mehr als bisher einbezogen werden. Daher zum Schluss ein paar Ausschnitte aus einem Sketch zum Thema Alternativreisen und südostasiatische Wirklichkeit, der in einem Workshop der Tagung erarbeitet wurde und die trockene Tagungsarbeit etwas auflockerte.
Ja, Mensch, also es ist wirklich toll, dass ihr alle zu unserer Dia-Show gekommen seid. Das finde ich echt stark. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele doch Interesse haben. Also wir waren 6 Wochen in Südostasien und haben mehrere Länder besucht und es war wirklich total toll. Und wir wollen euch jetzt ein paar von unseren Dias zeigen. Das erste Dia führt uns gleich mit in die Philippinen. Klack! Die Philippinen sind ja, wie Sie wissen, sozusagen das Geburtsland und ein Musterland der Grünen Revolution. Da ist ja auch so viel, ich weiß. Ja gut, das war jetzt Sumatra. Dann klack, das nächste Bild führt uns direkt nach Thailand. Und dort zeigen wir hier die Vorsitzende einer Frauenkooperative, der sogenannten Zwischenhändlerin, das ist also so das typische Vertreterin des informellen Sektors. Diese Frauen verkaufen.
Doktor.
Es ist gleich vorbei. Einstimmig wurde auch zum Abschluss der Tagung noch erkannt, dass es notwendig wäre, im nächsten Jahr eine Südostasien-Konferenz wieder stattfinden zu lassen. Radio Dreieckland wird sicherlich auch dort wieder davon berichten und auch rechtzeitig im Voraus darüber informieren. ein ausführlicher Bericht über diese Tagung mit Beispielen und mit Ausschnitten aus den Diskussionen und den Referaten werdet ihr ebenfalls in Radio Dreieckland auf 102,3 MHz am Donnerstag um 19 Uhr hören können. Donnerstag 19 Uhr in der Internationalismus-Sendung von Radio Dreieckland.
Vorgestern und gestern traf sich der Koordinationsausschuss des Bundeskongresses Entwicklungspolitische Aktionsgruppen, kurz BUKO, in der Aktion Dritte Welt hier in Freiburg. Hier ein Interview mit Lorenz Beckert vom Informationszentrum im Lateinamerika Info, kurz ILA Info. Ja, zunächst einmal die Frage, was ist überhaupt der BUKO?
Ja, der BUKO ist ein Dachverband von ca. 300 Dritte Welt, Solidaritätsgruppen, Initiativen, Zeitschriften etc. Zum Beispiel sind hier in Freiburg die Aktion Dritte Welt, die ja die Blätter des IC3W herausgeben und in der Innenstadt der Südnordladen Mitglied im BUKO. Der BUKO existiert seit 1977 und veranstaltet jedes Jahr einen Bundeskongress, der den Charakter einer Mitgliederversammlung hat, Mitgliedsgruppenversammlung und gleichzeitig auch immer ein Schwerpunktthema. Der Koordinierungsausschuss, in dem ich Mitglied bin, das ist so eine Art, ja, Exekutivgremium, politisches Exekutivgremium, der so jedes Jahr auf dem Kongress gewählt wird. Da werden Gruppen aus dem BUKO hereingewählt, die dann für 2 Jahre Mitglied sind. Im Moment ist auch eine Gruppe aus Freiburg Mitglied im Koordinierungsausschuss, nämlich der besagte Südnordladen. Früher war es mehrere Jahre lang hier die ADW, die Mitglied war, und aus diesem Grund sind wir auch jetzt im Moment hier in Freiburg, weil der Koordinierungsausschuss immer reihum bei den Gruppen vor Ort tagt, die halt Mitglied in dem Ausschuss sind. Mhm.
Was waren denn so die Themen dieses Wochenende hier in Freiburg?
Jetzt hier am Wochenende steht zentral, wie auf fast allen Koordinierungsausschusssitzungen, die Vorbereitung des nächsten Kongresses an. Der nächste Kongress wird stattfinden vom 14. bis 17. Juni 1990 in Nürnberg und er wird sich mit dem Thema Arbeitstitel EG Binnenmarkt 1992, was heißt das für die Länder der Dritten Welt? Es wird darum gehen, speziell die Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft zu den Ländern der drei Kontinente zu analysieren, dort Aussagen zu machen. Es wird versucht, eine qualitative politische Analyse der dritten ökonomischen imperialistischen Großmacht EG zwischen USA und Japan in die Wege zu leiten. Und das langfristige Ziel ist eigentlich das, was wir jetzt angehen, ist mit anderen Organisationen in der Bundesrepublik eine breit angelegte Kampagne gegen dieses Projekt in die Wege zu leiten, die so ihre Höhepunkte natürlich 1992 haben wird. In diesem Jahr wird ja auch gleichzeitig in Anführungsstrichen ein anderes Ereignis gefeiert, nämlich die sogenannte Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, die sich ja zum 500. Mal jährt. Und das hat ja sehr viel eigentlich miteinander zu tun, denn das sind ja auch 500 Jahre europäischer Kolonialismus und der findet unserer Meinung nach halt seinen Höhepunkt oder einen, leider nicht Endpunkt, aber für Ergebnis auch in diesem Binnenmarkt und in dieser Großmacht Europa, wie wir sie jetzt haben.
Ja, die 500 Jahre Entdeckung oder Eroberung Amerikas, das wird auch ein Thema sein, Radio International in der Woche am 5. November um 18 Uhr, das schon voraus. Und
Ja, was ich dich noch fragen wollte, gibt es da weitere Zusammenarbeit auch jetzt gegen EG 92 und zu dem Thema 500 Jahre Conquista vom Buko jetzt außerhalb der Bundesrepublik? Oder wie sieht es damit aus?
Das haben wir im Auge, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind im Moment einfach in der Phase, ich denke, das geht anderen sozialen Bewegungen ähnlich, erstmal die inhaltlichen Grundlagen noch in unseren eigenen Reihen so zu legen, um überhaupt ein Verständnis davon zu bekommen, was da auf uns zukommt. Und sind also erstmal im Moment in der Phase, auch eigene Positionen zu entwickeln. Das heißt, wir veranstalten Seminare, da ist zum Beispiel zu nennen jetzt vom 16. bis 19. oder 17. bis 19. November in der Nähe von Köln in Leichlingen ein WUKO-Seminar zum Thema 500 Jahre europäischer Kolonialismus, auf dem der europäische Kolonialismus von Bernd Engelmann vorgestellt wird als Referenten und Fernando Mires die lateinamerikanische Geschichte dazu darstellen wird. Und dann wird es auch noch vier Arbeitsgruppen geben, die sich mit kirchlicher Missionierung, mit dem Geschlechterverhältnis Frauen, Männer in den 500 Jahren befassen wird und Ähnliches. Und natürlich auch der Kongress in Nürnberg und auch der darauffolgende, der in Köln stattfinden wird und ein ähnliches Thema haben wird, sind natürlich auch erstmal für uns Grundsteine, um zu diskutieren und die Position erstmal zu entwickeln.
Das sind Seminare oder Kongresse, die offen sind für alle Leute, oder wie sieht es damit aus?
Die sind offen für alle Leute. Also das BUKO interne, also diese eigentliche Mitgliederversammlung, die nimmt nur einen relativ kleinen Teil, insgesamt vielleicht ein Viertel bis ein Drittel der ganzen Zeit in Anspruch. Die Kongresse sind immer so ungefähr 3-4 Tage lang. Der größte Teil wird sich mit Arbeitsgruppen befassen, die insgesamt 1,5 Tage dauern, und es wird Eingangs- und Abschlussvorträge geben von Leuten, die etwas profilierter sind auf dem Gebiet, und es wird Workshops geben und solche Sachen. Also wir haben eigentlich immer überwiegend auch Leute, die gar nicht speziell in BUKO-Gruppen drin sind, die sich für das Thema interessieren, die da hinkommen. Ne?
Also wer von den Hörerinnen Interesse an BUKO-Seminaren hat, kann sich bei der ADW in der Kronenstraße 16 oder im Süd-Nord-Laden in der Fischerau melden. Auch für AGs werden noch Interessentinnen gesucht. Themen sind Missionierung, Geschlechterverhältnis bei der Kolonisation und zum Thema EG 92, die europäische militärische Zusammenarbeit, und dann regionale Arbeitsgruppen zu Zentralamerika, Afrika, Asien. Ja, Lorenz, könntest du nochmal die Themen und die Termine dieser Seminare wiederholen?
Ja, also das, was als nächstes ansteht, ist halt wie gesagt dieses Seminar 500 Jahre Kolonialismus. Das ist 17. bis 19., also an dem Wochenende im November. Das findet halt irgendwo in der Nähe von Köln statt. Ich glaube in Leichlingen, das ist ein kleiner Ort, ich weiß selber nicht ganz genau, wo er liegt. Das kann man aber hier über die ADW, oder über den Süd-Nordladen genauer erfahren. Und der Höhepunkt nächstes Jahr wird halt für uns dann der Kongress sein, 14. bis 17. Juni in Nürnberg im KOM wird der stattfinden. Und wie gesagt, klar, sind alle also eingeladen, und ich denke, wir werden den Herrschenden hoffentlich Dampf machen dann in den nächsten 2-3 Jahren mit der Kampagne, und hoffen also, dass in der ganzen BRD da einiges zu laufen wird. Wir haben auch Informationen darüber, dass höchstwahrscheinlich wieder ein Weltwirtschaftsgipfel 1992 in Bonn stattfinden wird. Und ich denke, wir werden da eine hoffentlich noch gewaltigere Neuauflage von den Widerstandsaktionen und Widerstandskongressen, die wir also beim letzten Weltwirtschaftsgipfel 85 und letztes Jahr in Berlin zur IWF-Tagung hatten, dass wir da Ähnliches auf die Beine kriegen, um uns da weltweit Gehör zu verschaffen. Und eine Frage noch, die du mich noch gefragt hast, die ich auch noch kurz beantworten wollte, und zwar die Frage nach unseren internationalen Kontakten, die wir also natürlich auch entwickeln werden. Es werden also sowohl auf unseren Kongressen als auch natürlich in der Kampagne große Anstrengungen unternommen, also mit Leuten sowohl europaweit, mit anderen ständigen Menschen in Europa, als auch natürlich mit den Leuten aus Lateinamerika, Afrika und Asien zusammenzuarbeiten und da zumindest irgendwo Sand ins Getriebe dieses europäischen Projekts zu streuen.
Außer dem Bundeskongress im Juni in Nürnberg nächstes Jahr gab es dann noch Diskussionen über Asylpolitik in der Bundesrepublik und dann speziell noch über die GfBV, Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen, Es gab da in Berlin beim letzten evangelischen Kirchentag eine ziemliche Kontroverse, weil der Geschäftsführer der GfBV einen sehr polemischen Angriff gegen den Innenminister von Nicaragua, Thomas Borche, führte, indem er ihn als Mörder bezeichnete wegen der Politik Nicaraguas gegenüber den indigenen Einwohnern an der Pazifikküste, wobei die nicaraguanische Regierung ja ihre Fehler damals am Anfang ihrer Regierungszeit längst eingestanden haben und auch korrigiert haben. Das hat auch der Koordinationsausschuss scharf kritisiert, diese polemische Kritik des Geschäftsführers. Und diese Kritik wird jetzt durch den örtlichen Vertreter hier weitergeleitet an die GfBV. Soweit also zum Treffen des Koordinationsausschusses des Bundeskongresses Entwicklungspolitischer Arbeitsgruppen, der an diesem Wochenende, vergangenen Wochenende hier in Freiburg sich traf.
So, den Beitrag zu dem Prozess, den stellen wir jetzt gerade hinten an, weil wir jetzt zwei Hörerinnen, soweit ich das mitgekriegt habe, auf der Leitung haben. Und ich gebe das Mikro drüben frei. Ne?
Seit über einem Jahr setzt die Interessengemeinschaft zum Schutz des Biotops Nummer 111b sich mit der Stadt Freiburg auseinander. Das Feuchtgebiet zwischen Hugstetten und Hochdorf gelegen, stößt direkt an das Neubaugebiet Hieberrheinle-Riedmatten. Zur äußeren Erschließung des Neubaugebiets, das sind also die Straßen, die zu dem Neubaugebiet führen, war anfangs eine Straßenführung vorgesehen, die mitten durch das Feuchtbiotop gegangen wäre. Aufgrund eines Petitionsantrags dieser Bürgerinitiative an den Landtag von Baden-Württemberg und eines weiteren ökologischen Gutachtens wurde die Straßenführung an den Ostrand des Feuchtbiotops verlegt. Heute Morgen wurde mit der inneren Erschließung des Neubaugebiets, das sind also die Straßen innerhalb von dem Neubaugebiet, Hieberrheinle und Riedmatten, begonnen. Die Bürgerinitiative brachte dies erneut in Aufruhr. So, am Telefon habe ich nun die Frau Ute Schupp. Sie arbeitet mit in dieser Bürgerinitiative zum Erhalt des Biotops. Und ich habe noch am anderen Telefon die Frau Sigrid Lehmann. Sie arbeitet ebenfalls in dieser Interessensgemeinschaft mit und ist auch seit kurzem, glaube ich, im Ortschaftsrat von Hochdorf. So, können Sie mich hören, beide?
Ja, nur ganz leise.
Ich kann Sie hören. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer anfangen möchte. Könnten Sie mal kurz schildern, was haben Sie gegen den neuen Bebauungsplan? Oder es ist doch eigentlich jetzt fast alles in Ordnung. Die Straße ist am Rand des Feuchtgebiets gelegt worden.
Ja, wenn. Soll ich jetzt was sagen?
Ich höre Sie so schlecht. Ah, dann die Frau Lehmann fängt mal an.
Ja, also es ist folgendermaßen. Die Straße ist zwar an den Ostrand des Biotops gelegt worden, führt aber dennoch durch das Biotop durch, zwar am Rande. Außerdem wurde in dem ökologischen Gutachten festgestellt, dass eine 200 Meter Schutzzone für ein Biotop von Bedingung ist, um ein Biotop überhaupt zu erhalten. Also dieses Baugebiet Riedmatten liegt auf dieser Schutzzone, denn die 200 Meter reichen bis über die Straße hinweg auf die andere Seite in das Baugebiet Hieberrheinle,
heißt
das den Berg hochgeht.
Das heißt also, Sie möchten, dass das Baugebiet Riedmatten nicht bebaut wird?
Ja, wenn das Biotop geschützt werden soll, dann könnte das ausreichend nur geschehen, indem die Schutzzone bedacht wird. Nicht ohne die Schutzzone. Die Straße, sowohl wie das Baugebiet würden eine Beeinträchtigung des Biotops nach sich führen.
Mhm. Was haben Sie denn als Alternativvorschlag zu dieser Straße, die dorthin führen soll ins Neubaugebiet?
Wir denken, dass die Straße nicht für das Neubaugebiet als solches gedacht ist, sondern die Straße soll ein Vorreiter sein für eine weitere Bebauung, nämlich Hutmatten-Galgenacker, die südlich, die beiden Gebiete liegen südlich von dem Biotop Mühlmatten, das sogenannte 111b-Biotop. Und Hutmatten ist 2/3 schon in der Kartierung vorgesehen, ebenfalls als Biotop. Diese Kenntnisse sind vorhanden und sie werden bewusst zurückgehalten.
Mhm. Frau Schupp, Sie können uns jetzt verstehen?
Also ich kann Sie verstehen, aber die Frau Lehmann habe ich überhaupt
nicht verstanden.
Ich weiß also nicht, was sie gesagt
hat. Ah, ja gut, dann muss es über mich laufen. Es ist jetzt so, Sie haben einen Rechtsanwalt, den Herrn Ruge, eingeschaltet. Ja. Was denken Sie denn jetzt, wie wollen Sie denn weiter vorgehen, um noch eine Bebauung zu verhindern?
Also es ist so, wir möchten gern eine einstweilige Verfügung. Und zwar haben wir heute eine eidesstattliche Versicherung geschrieben und müssen die an das Verwaltungsgericht nach Mannheim schicken. Das ist heute Mittag schon geschehen. Und da müssen wir abwarten, was sie sagen, damit wir die Bagger aufhalten können sozusagen. Weil es ist ja so, die Straße, man hat uns versprochen, und das weiß man auch, dass wenn die Straße gebaut wird, dass die Feuchtbiotop eine Schutzzone braucht von 200 Metern und die ist nicht gegeben, wenn die Straße jetzt gebaut wird. Also somit ist das Feuchtgebiet Mühlmatten auch sehr gefährdet und geht einfach kaputt.
Die Stadt argumentiert ja jetzt so, dass wir dringend neuen Wohnraum benötigen.
Ja, ich finde es ist ganz furchtbar, dass man Naturschutz gegen Wohnraum ausspielt. Und die Stadt hat also auch die Hochdorfer sozusagen erpresst, indem sie ihnen gesagt haben, ja, also hört, Riedenrheinle dürft ihr nur bebauen, wenn ihr auch Riedmatten zugesteht. Die Riedenrheinle könnte man eigentlich schon viel früher anfangen, aber sie fangen mit Riedmatten an, weil damals die Stadt ganz günstig gekauft hat.
Mhm. Das Bebauungsgebiet Hieberrheinle, das könnte man also schon problemlos beginnen.
Ja, das könnte man schon anfangen.
Ja, aber das dürfen die nicht bebauen, weil das gekoppelt ist mit dem Bebauungsgebiet Riedmatten.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und da fühlen Sie sich also hintergangen von der Stadt?
Ja, zumal noch gar keine Genehmigung vorliegt für den Straßenbau. Und die wollen einfach vollendete Tatsachen schaffen, dass nachher alles zerstört ist und dann kann man sich nicht mehr dagegen wehren. Und es ist also furchtbar schlimm für uns, dass die Stadt Leute das bezahlt, um die Natur zu zerstören.
Mhm. Jetzt eine Frage, wie viele Leute stehen denn in Hochdorf hinter Ihnen, hinter Ihrer Interessengemeinschaft? Sind es nur wenige oder schon schon viele?
Ich denke schon, dass es sehr viele sind, nur es sind auch sehr viele, die nicht öffentlich mitarbeiten können, weil sie Angst vor anderen haben, weil es gibt auch Leute, die gern mitmachen möchten, aber die werden bedroht. Dann.
Mhm.
Also sie können nicht öffentlich dazustehen zu ihrer Meinung. Es ist nicht einfach. Und wir verstehen die Leute auch.
Ja. Jetzt würde ich gern Frau Lehmann nochmal fragen. Frau Lehmann, Sie sind noch dran?
Ja, ich bin noch dran.
Was wünschen Sie sich denn so für die Zukunft? Mehr Mitarbeit noch von den Bürger und Bürgerinnen von Hochdorf?
Also ich denke, dass es...
Oder wie könnte man sie unterstützen?
Ja, das Wichtigste finde ich, dass für die Hochdorfer eigentlich klar sein müsste, dass wir nicht gegen Baupläne sind, nur gegen Baupläne, die ökologisch bedeutsames Gebiet zerstören. Und wir sind auch nicht gegen eine Bebauung in Hochdorf. Wir finden es von der Stadt nicht in Ordnung, dass die Althochdorfer, deren Bauplätze, wie schon Frau Schupp eben bestätigt hat, in dem Baugebiet Hiebenrheinle liegen, dass die zurückgehalten werden, denn die wurden ausgewiesen, vor kurzem auch in der Zeitung öffentlich, Baubeginn 92, während Riedmatten öffentlich kundgetan wird, Baugebiet 90. Und die Hochdörfer warten seit Jahren auf den Baubeginn in Hiebenrheinl, weil es ihr Eigentum ist. Und was wir uns noch wünschen, ist halt, dass dieses Frontenaufstellen, das so aussieht, als wären wir nicht für ein Dorf, für die Dorfbelange, die Vertreter sind von dem Biotop, dass das doch unsinnig ist eigentlich, dass wir uns wünschen, dass den Leuten klar ist, dass wir ebenso für eine Verkehrsberuhigung innerhalb von Hochdorf sind. Und diese Umgehungsstraße, wer den Plan kennt, hat eigentlich nur den Zweck einer Erschließungsstraße und nicht einer lärmberuhigenden Maßnahme. Denn die Nord-Süd-Trasse und die West-Ost-Trasse quer durch Hochdorf wird dadurch nicht etwa weniger befahren. Das ist also im Verkehrsplan ganz genau ersichtlich. Was wir auch unsinnig finden, was ja heute in der Zeitung stand, dass im Hochdorfer Industriegebiet für Geld jetzt ein Biotop angelegt wird, während hier eins vor der Tür ist, das mutwillig mit Geldern, öffentlichen Geldern zerstört wird.
Ja, ich möchte hier unterbrechen, weil wir zeitlich recht knapp da sind. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden und ja, ich denke, dass wir demnächst wieder nochmal Sie anrufen werden und fragen, was sich da weiterentwickelt hat. Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, am letzten Freitag berichteten wir ja im Info schon über einen oder stellten vielmehr einen Artikel in der Badischen Zeitung richtig, der die katastrophale Personalsituation im Altenheim Landwasser beschrieben hat. Nun sitzen im Studio zwei Menschen, die im Altenheim arbeiten, die Situation dort sehr gut kennen. Und wir finden diesen Artikel sehr beschönigend. Da heißt es zum Beispiel, dass die Grundstockversorgung auf jeden Fall gewährleistet ist. Als ich die letzte Woche dort gearbeitet habe, sah es so aus, dass die alten Menschen, die noch sehr gut laufen konnten oder sich bewegen konnten, trotzdem im Bett liegen bleiben mussten, weil sie nicht versorgt werden konnten und dass sie mit Flüssignahrung recht schnell abgefertigt wurden. Du, Gerhard, hast heute gearbeitet, heute Morgen. Wie sah es denn bei dir aus?
Ja, es ist wohl im Moment so, dass dieser wirklich katastrophale Personalmangel im Moment damit ausgeglichen wird, dass Pflegehelfer und Pflegehelferinnen aus Altenpflegeschulen engagiert wurden als kostenlose Arbeitskräfte. Und bei denen sieht es so aus, dass sie eigentlich noch Unterricht hätten, der jetzt ausfällt und stattdessen wird praktisch auf Praktikumsbasis jetzt dort gearbeitet und ja, es hieß dann, der Unterricht soll eventuell dann hinterher nachgeholt werden. Also die Situation, mit der sie jetzt versuchen, dort fertig zu werden, ist in der BZ ja um einiges weniger drastisch beschrieben worden als in Wirklichkeit. Also es ist wirklich so, dass zum Beispiel eine Therapeutin und ein Zivildienstleistender insgesamt zuständig sind eben für die über 100 Altenheimbewohner und das heißt, dass also der Therapie, dass die Gelegenheit zur Therapie wirklich nur von einem ganz kleinen Teil der Leute täglich in Anspruch genommen werden kann.
Es heißt ja auch, dass es zurzeit eben daran liegt, dass sehr viele Personalkräfte krank sind. Mich wundert es allerdings nicht, wenn man 2 bis 3 Wochen immer zu zweit oder zu dritt nur abends gearbeitet hat, dann wird man auch wirklich krank. Und ich denke, dass es so ein Punkt auch ist, sich jetzt endlich auszuruhen und sich auch diese Krankheit auch mal wirklich auszunutzen, um sich etwas zu regenerieren. Ja, ich habe heute Mittag dann noch mit einer anderen Pflegekraft gesprochen, die leider nicht ins Studio kommen konnte, die vor 3 Jahren angefangen hat und dann aber mehr oder weniger aus dem Altenheim Landwasser rausgeflogen ist. Dazu wird Bernd uns jetzt aber mehr berichten.
Bernd, du hast im
Pflegeheim Landwasser oder Altenheim Landwasser lange Zeit gearbeitet, jetzt nicht mehr. Warum?
Ja, das waren in erster Linie persönliche Gründe. Es habe sich in mir im Laufe der Zeit Aggressionen aufgestaut, vor allem gegenüber dem Stationsleiter, weil er hauptsächlich nur Büroarbeiter, organisatorische Arbeit übernommen hat und im Pflegebereich überhaupt nicht mitgeholfen hat. Daraufhin kam es zu einer größeren Diskussion und ich habe ihm meine Aggressionen wirklich gezeigt und ihm auch gesagt, warum ich das so schlecht finde. Und daraufhin wurde ich dann rausgeworfen. Es hieß allerdings, es sei kein Rausschmiss, sondern ich werde einfach nicht mehr angerufen.
Aber kann sich das ein Pflegeheim leisten, bei dem Personalmangel auch noch Leute rauszuschmeißen und auch nur aufgrund persönlicher Umstände und nicht mal, weil du, sag mal, fachlich nicht gut gearbeitet hast?
Ja, nach meiner Meinung nach ist das genau das Gegenteil, was man eigentlich erreichen will. Ein möglichst hoher Besatz, ein möglichst hoher Pflegedienst, ein möglichst hoher Personalbestand aufrechtzuerhalten, und nach meiner Meinung nach ist das nicht, war es keine gute Entscheidung.
Du bist ja nicht der einzigste Fall, also sind ja auch noch andere Leute dort rausgeflogen, und auch mit der Einstellung ist es ja ganz schwierig im Pflegeheim Landwasser. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das vor 3 Jahren, im Juli habe ich mich beworben, weil ich eine Bekannte hatte, die dort schon gearbeitet hat, und ich ging dann dorthin und habe mich vorgestellt und wurde mit der Begründung, dass im Moment genügend Pflegehilfskräfte vorhanden sind.